Und dann hat die mich in so einer Halbhypnose gefragt, eine Woche bevor ich in Urlaub flog. Dann sagt sie so, was hast du gestern gemacht? Und ich so, ich habe die schlimmsten Flugzeugunglücke der Welt auf YouTube gegoogelt. Und dann sieht man, wie sie hatte so einen Stein, der über meinem Kopf schwenkte. Was bist du denn für ein dummes Arschloch, sagte sie. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Diesmal aus der nahen Vergangenheit, denn diese Folge hört ihr erst anderthalb Wochen, nachdem wir sie aufgezeichnet haben. Alles, was dazwischen passiert, können wir theoretisch nur weissagerisch voraussagen, weil der kleine Basti befindet sich im Urlaub und macht deswegen mal eine kleine Auszeit mit dem Podcast. Der Onkel Ötze liegt zu Hause auf der Couch und entspannt sich auch mal ein bisschen, weil er muss sich mal gut gehen lassen. Wo erwische ich dich denn gerade?
Ja, ich bin zu Hause.
zu Hause.
Ja, Ladies
also
and Gentlemen.
Also in schönen Karlsruhe, wo du lebst.
In K-Town. K-Town represent, man. Karlsruhe. Ja, aber Karlsruhe ist wunderschön. Ich kann jedem empfehlen, hierher zu ziehen.
Karlsruhe ist glaube ich, also ich war erst einmal da, aber es ist eine ganz hübsche Stadt, ne?
Ja.
Und wir sprechen ja jetzt aus der Vergangenheit zu unserem Publikum, weil ich halt gesagt habe, Ötze, lass uns mal im Voraus ausnehmen, weil nächste Woche habe ich vor, mit dem Tiger halt zu kämpfen und dementsprechend möchte ich ganz entspannt ein bisschen was im Vorhinein aufnehmen. Es geht nach Bali, ich befeuere weiter meine Influencer-Karriere. Ich mache coole Bali-Shots, wo ich so die Sonne in der Hand halte am Strand, wo ich in so einem Tempel mit so einem Affen posiere und so. Das wird richtig gut. Ich werde nämlich jetzt Influencer. Ich werde jetzt richtig krasser Influencer, ey.
Du warst schon immer Influencer, Alter. Du warst halt der einzige Influencer, der kein Geld damit macht.
Danke.
Du hast nie Werbung gemacht, weißt du?
Ich hab mich nicht verkauft an die Industrie, so sieht's nämlich aus. Ich habe mich einfach nicht verkauft.
Ja, also, ja, ich meine, bei unserem Podcast machen wir auch Werbung. Ist ja nicht verkaufen. Wir haben ja eigentlich auch Sachen, für die wir Werbung machen. Die Influencer machen es auch, aber die machen es halt visuell und wir machen halt nur Audioversion.
Wir machen Audioversion und wir stehen auch dazu. Also ich habe auch viele Sachen, wir beide haben auch schon Sachen abgelehnt, die wir nicht machen wollten. Wir lassen uns nicht für jeden Scheiß einspannen. Ich verkaufe meinem Publikum hier keine Potenzpillen. Erstens will ich die erstmal alle für mich selber haben. Und
wollte
zweitens,
ich gerade sagen.
Genau, die brauche ich alle selber. Ich teile auch da nicht, ich bin doch nicht verrückt. Dann haben wir richtig losgelegt. Ah, das wird schön. Bali, ich freue mich schon drauf. Also hast du irgendeine Meinung zu Bali? Weißt du überhaupt, wo das ist?
Jetzt erzähl doch mal, Basti. Wo liegt Bali?
Wenn du von Castrop-Rauxel, okay, 11.500 Kilometer nach rechts gehst, theoretisch,
ja.
Und dann so 1.000 Kilometer nach unten, dann bist du in Bali. Also es ist eigentlich um die Ecke. Es sind 19 Stunden Flug.
Wow.
Was für mich natürlich, also nicht insgesamt, aber da ich ein Genie bin, habe ich nach Direktflügen geguckt, die gibt es aber nicht in Deutschland. Und da ich dummes Arschloch bei der Reisesuche nicht eingegeben hatte, dass ich ja theoretisch auch aus dem Ausland fliegen könnte, also wie Luxemburg oder Amsterdam oder so, habe ich nicht gesehen, dass es Direktflüge gibt und zwar aus Amsterdam. Das bedeutet, dass ich jetzt 11 Stunden nach Bangkok fliege, um dort umzusteigen, 3 Stunden zu warten und in die nächste Maschine zu steigen, weil ich, wie gesagt, ein dummes Arschloch bin. Ich habe meinem Arzt schon gesagt, er soll mir alles an Psychopharmaka verschreiben, was er am Start hat. Ich werde mir richtig einen reinblasen. Ich spüre gar nichts mehr. Wenn der Flieger abhebt, dann bin ich so high schon in the clouds, dass du gar nichts mehr mitkriegst. Schöne Diazepam, eine Tavor rein. Das ist wirklich das Erstaunen. Also ich nehme ja null Psychopharmaka in meinem normalen Leben. Aber die Wirkung von diesem Scheiß ist so unfassbar. Ne? Das Flugzeug könnte abstürzen. Ich würde da sitzen und singen, he's got the whole world in his hands. Ich wäre wirklich, wenn ich auf diesen Beruhigungsmitteln bin, kriege ich nichts mit. Das heißt allerdings, liebe Kinder, Finger weg davon. Das ist schon ein ernsthaftes Medikament, muss man sich ordentlich vom Arzt verschreiben lassen. Nur wenn es wirklich nötig ist. Und ich kann euch garantieren, in meinem Fall, es ist wirklich nötig.
Ich erzähle dir kurz eine Geschichte. Ich habe Lorazepam genommen, hatte damals ja extreme Angst.
Das ist auch Diazepam, ne?
Ist der gleiche Wirkstoff, ja. Und also Lorazepam heißt jetzt Tavor, also so nennen sie das jetzt. Einfach Namensänderung, glaube ich. Jetzt hatte ich eine Zwischenlandung in Istanbul, Basti, und ich habe mir 1,5 schon reingepfiffen. In Istanbul war ich im Flieger und auf einmal hieß es, und ich war voll gechillt. Ich so, ja, Mann, das wirkt richtig geil.
Du erzählst mir jetzt bitte, bitte keine...
Jetzt warte mal, warte. Und auf einmal haben sie gesagt, wir sitzen schon im Flieger. Sehr geehrte Passagiere, wir müssen Sie jetzt bitten, ohne Panik das Flugzeug zu verlassen, weil es gibt hier einen Koffer, den wir näher untersuchen müssen. Also... Letztendlich war es, auf einmal hat dann einer gesagt, hey, Bombe wahrscheinlich, Morok.
Da war Stimmung im Puff, ne?
Morok, Lorazepam-Wirkung war weg. Es war einfach weg, da war
nichts. Es bekämpft ja auch nur die Flugangst, aber nicht die Bombenangst. Für die Bombenangst gibt es andere, da gibt es Bomberzepam.
Alter, das ist richtig, das ist Explosionszepam dann, glaub mir. Hey, wir sind ausgestiegen, wir wurden komplett nochmal alle gecheckt, Alter. Ich glaube, es war, die haben zwar gesagt Koffer, den wir näher untersuchen müssen, aber ich glaube, es war halt irgendeine Drohung im Raum, weil die haben uns komplett Schuhe, Socken, jeden Einzelnen haben die so gründlich kontrolliert, alles. Also wir haben die Koffer nochmal ausgepackt, die haben jedes Kleidungsstück gecheckt. Also es war richtig hart. Wir sind dann Stunden später zurückgeflogen. Ich mir währenddessen nochmal eine reingepfiffen. Es hat einfach gar nichts gebracht. Gar nichts. Ich von Istanbul nach Stuttgart, mit Todesangst, Alter. Neben mir war eine Schwangere und ich habe so die ganze Zeit versucht, mit ihr zu reden, aber ich habe gemerkt, wie ich zitter. Ich so, was geht, wie lange bist du schon schwanger? Ich hatte so Schiss. Aber es wird nichts passieren, Basti. Also ich meine, hey, was soll schon bei 90?
Dankeschön, du hast mir das, vielen Dank, also das ist sehr lieb von dir. Das hat mich jetzt wirklich beruhigt.
Ja,
danke.
Hey, Alter, ich fliege nach Thailand ohne Medikamente. Also,
ja gut, aber du hast, glaube ich, auch nicht so Flugangst wie ich. Also, weißt du, bei mir geht's ja ohne nicht. Also, es geht einfach
ja,
ohne
ja,
nicht.
Du, also, Angst kann man auch nicht vergleichen. Also, ich könnte jetzt auch sagen, so, ja, weißt du, ich habe es ja bekämpft. Ja, aber man kann das nicht vergleichen. Die Wahrnehmung eines Menschen oder auch seine Emotionen, die Ängste, die er verspürt in dem Moment, du kannst es nicht mit dir, ja, ich habe selber das und das, bringt nichts. Du kannst einfach, es ist ja eine Phobie. Und das ist ja der Unterschied zwischen einer Angst und einer Phobie. Du hast ja eigentlich keine Flugangst, du hast eine Phobie. Es ist eine unberechtigte
völlig
Angst und
genau,
du kannst sie nicht kontrollieren. Also es ist genau wie wenn jemand Arachnophobie hat,
Angst
panische
vor
Angst vor Spinnen oder vor Mäusen, gibt es ja auch noch Ängste. Es ist, man sagt dann immer so, hey Alter, spinnst du? In Deutschland gibt es keine giftigen Spinnen, aber das kannst du den Menschen nicht erklären. Die kriegen Panik, die rennen raus, die werden ohnmächtig. Und so ist bei dir mit Flugangst. Also
ja, also ohnmächtig mich, aber ich habe, glaube ich, das auch schon mal erzählt. Einmal, ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Flug das war. Es kann sein, Rückflug Kuba, als jetzt ja für ein TV-Projekt in Kuba war. Habe ich im Hinflug meine Tabletten genommen und lief super. Ich habe nichts gemerkt, mir ging es richtig gut. Wir hatten sogar ein paar Turbulenzen. Ich saß da, habe Godzilla geguckt, der übrigens scheiße war. Hab mich halbwegs entspannt, etc. Und dann... Auf dem Rückflug hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, ich glaube, ich hatte die nicht im Handgepäck und dann hätte ich nochmal zum Koffer gehen müssen, die rausholen, die Tabletten. Da habe ich gedacht, ach komm, der Hinflug, der lief so easy. Ganz ehrlich, ich glaube, das brauche ich, werde ich nicht brauchen, ist nicht so schlimm. Ich habe keine Angst, ne? Also eigentlich brauche ich diese Tabletten gar nicht. Stunde später, ich sitze in dem Flieger, dass die Engine startet, also der hier die Turbinen starten. Ich krall mich am Sitz fest und mache, und zwar durchgängig. Ungefähr 12 Stunden lang, ja. Also
nein.
Ich brauche diese Tabletten.
Du hast richtig Panik bekommen dann, oder
ich
was?
Ich habe richtig Panik bekommen, ja. Fliegen ist wirklich schwierig. Und wenn mir jetzt wieder geschätzte Hörer schreiben, ich kann dich hypnotisieren, ich kann dies, ich kann das. Ich wurde schon hypnotisiert. Hat nicht so richtig gut funktioniert. Wobei man sagen muss, dass das eine liebe Freundin von mir gemacht hat, die wirklich toll ist. Und dann hat die mich in so einer Halbhypnose gefragt, vor eine Woche bevor ich in Urlaub flog, was hast du denn gestern gemacht? Und dann habe ich so gesagt, also sie hat mich gefilmt, aber ich hatte sie darum gebeten, mich zu filmen. Ich wollte einmal sehen, wie ich in Hypnose aussehe, ne? Und ja. Dann sagt sie so, was hast du gestern gemacht? Und ich so, ich habe die schlimmsten Flugzeugunglücke der Welt auf YouTube gegoogelt. Und dann sieht man, wie sie hatte so einen Stein, der über meinem Kopf schwenkte, was bist du denn für ein dummes Arschloch?
Hat sie gesagt? Weißt du nicht mehr?
Nein, das weiß ich nicht mehr. Ich war ja in Hypnose, aber ich dachte so, die hat sich so aufgeregt. Sie hat gesagt, weißt du, wir hypnotisieren dich hier wochenlang. Und das Einzige, was dir einfällt, ist zu Hause mal die schönsten Flugzeugunglücke aller Zeiten zu googeln. Also, das ist natürlich für einen Flugängstler ist das komplett, das ist, als wenn du Benzin auf ein Feuer gießt. Ne? Also, wenn ich mir Flugzeugunglücke angucke, ja. Ich kann ja noch nicht mal Flugzeuge angucken. Wenn Flugzeuge am Himmel fliegen, gucke ich weg, weil ich das so wenig mag.
Nein.
Weil ich immer denke, die fallen auf mich drauf, doch.
Boah. Also, aber Respekt, dass du dann trotzdem fliegst. Also, ich finde es cool, dass du trotzdem, trotz aller Bemühungen der letzten Generation, trotz Fridays for Future Demonstration, danke, dass du trotzdem, was dir denkst, ist mir scheißegal. Ich will jetzt nach Bali und will dort chillen. Ja, hey, aber
ich bin so entschieden, diesen Planeten kaputt zu machen. Ich ziehe das durch, auch entgegen meiner eigenen Angst.
Ja, ey,
da bin ich auch außerdem fliege ich nicht oft. Ich fliege maximal zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Eher einmal.
Man muss doch jetzt nicht rechtfertigen. Also,
aber wir sind ja in Deutschland. Man wird ja schnell korrigiert. Ich habe vorhin bei meiner Bank angerufen, weil ich eine Frage hatte zu Bali. Ne? Also wie... ob ich in Bali mit meiner EC Maestro-Karte gebührenfrei Geld abheben kann. Und dann sage ich das, ne? Ich wurde dreimal weitergeleitet, bevor ich dann die Frau vom richtigen Kundencenter mit der richtigen Blabla hatte. Und dann bin ich am Telefon und sage, ja, ich bin in Bali nächste Woche und ich wollte fragen, ob ich dann die Karte nutzen kann, um Geld abzuheben ohne Kosten. Ja, das können Sie. Ich sage, kann ich nicht, also ich muss irgendwie 2% zahlen oder so und dann kann ich auch in Shops sind das auch. Und dann sagt die Frau zu mir, das ist nicht, was Sie mich gefragt haben. Sie haben mich gefragt, ob Sie Geld an einem Automaten abheben können. Sie haben mich nicht gefragt, ob, dann müssen Sie Ihre Frage präzisieren. Und ich sage so, entschuldigen Sie, Frau Dr. Oberlehrerin Miss Deutschland, können Sie mich mal am Arsch lecken? Also, wie reden die denn mit dir so? Weißt du, denkst du, das ist doch nicht ihr Ernst. Also, wie reden die mit einem? Weißt du, und das ist jetzt nicht der einzige Fall in den letzten Wochen, wo ich so deutsche Kundenfreundlichkeit beziehungsweise Nicht-Kundenfreundlichkeit erlebt habe, wo ich gedacht habe, so, Alter, bin ich Data von Star Trek? Muss ich die Frage wirklich erst, muss ich die als PowerPoint-Präsentation? Es ist doch voll klar, dass man erstmal nicht so richtig, also Gebühren, Auslandsgebühren, Prozente, Shop-Abhebung, Kreditkartenabhebung, EC Maestro, Unterschied zur Kreditkarte, PIN-Nummern, bla bla. Und dann redest du mit denen und die reden mit dir, als wärst du 8 Jahre alt und hättest dich gerade gemeldet, weil du dir Kaka in die Hose gemacht hast. Die hat mit mir gesprochen, als wäre ich zurückgeblieben oder so. Ich habe auch gedacht, Alter, was ist los mit euch? Ich hasse Deutschland.
Das hat jetzt nichts.
Oder.
Hör auf, so über mein Deutschland zu reden. Okay? Hör mal zu, wenn dir das nicht passt, Basti, Dann kannst du gerne woanders hingehen.
Kann ich in meine Heimat zurückgehen, ne?
Dann kannst du nach Gelsenkirchen gehen. Nee, aber ich hatte gestern auch so einen ganz strange Moment. Ich war beim Arzt und jetzt bezüglich der Freundlichkeit. Und wir mussten erstmal draußen warten. Das war ganz strange. Die Sonne hat geballert. Es war keine Ahnung. Es war sehr, sehr warm. Und ich habe mir schon gedacht, seit wann muss man noch draußen warten? Und dann
vor
haben
der
sie uns,
Praxis, oder was?
Vor der Praxis, genau. Und dann waren auch die Karteikarten dort vorne und haben sie die Leute so reingeholt. Und dann war das Wartezimmer war aber voll. Da saßen 8 Personen. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, kann jede Praxis für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall haben 2 Helferinnen, das waren insgesamt 4, aber 2 haben sich richtig gezofft, Basti. Aber es waren jetzt keine 17-Jährigen.
Vor den Leuten oder was?
Ja, einfach dort so. Vorne am Empfang, also wirklich so. Die eine sagt, ja, ich muss jetzt den Zettel vorbringen. Ja, ich, aber hallo, du kannst diese nicht so, weil ich habe das warum? Du musst mich jetzt nicht so anfahren, sagt die eine. Ja, ich habe dir aber, also wirklich, ich habe mir so gesagt.
Vorversammelter Mannschaft.
Ja, und du weißt, ich bin Zahnarzthelferin. Mir ist es sehr wichtig, dass man in einer Praxis gut kommuniziert, ohne dass das die Patienten mitbekommen. Egal, ich habe gemerkt, es ist dicke Luft, dann sagt die eine irgendwann nach 10 Minuten zu mir, bitteschön, und ich bin dann immer so, wenn ich merke, es ist eine Spannung, versuche ich so extra freundlich zu reden. Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Kosa, ich habe einen Termin. Und die so, mhm. Und ich so, ja, ich habe Unterlagen, habe ich Ihnen per E-Mail zugeschickt, den Befund von der Radiologie. Und dann sagt die eine so, ist aber nichts angekommen. Und dann sagt es ihrer Kollegin, die sitzt vorm Rechner, geht auf die E-Mails, es ist nichts angekommen. Ich so, ich habe es Ihnen vor 15 Minuten, es ist nichts angekommen. Und dann habe ich mein Handy rausgenommen und ich so, ich habe es an Info.
Hör zu, du Hure!
Nein, nein, oh, hör doch auf. Nein, nein, aber ich habe dann gesagt, ich so, ich habe es an Info@ und dann sagt die, es ist nichts angekommen. Ich so, Entschuldigung, ich wollte Ihnen gerade nur die E-Mail sagen, vielleicht habe ich ja den Fehler gemacht und das ist dann eine ja, aber ich habe Ihnen gerade gesagt, es ist nichts angekommen.
Nicht angekommen.
Ich war so, hey, ich war dann so, okay, kein Problem, wir können es nachher von meinem Handy lesen. Weißt du, und dann bin ich, habe ich da dann draußen gewartet, weil ich wollte dann auch nicht ins Wartezimmer, weil ich gemerkt habe, hey, das war so krasse Vibes. Aber ja, manchmal trifft ja, aber, man vielleicht
den... Du hast dich nicht aufgeregt dann, oder was?
Nein, ich habe mich nicht aufgeregt.
Boah, ich reg mich richtig auf.
Nein, ich habe also keinen Bock mehr,
mich so behandeln zu lassen.
Nein, ich habe... Basti, es bringt nichts mehr. Also es bringt nichts.
Ich stand gestern an der Pforte vom WDR... Ne, also es gibt ganz viele Pforten vom WDR, deswegen betrifft das jetzt keinen einzelnen Pförtner. Ja. Und es gibt halt so Typen, Pförtner ist halt so ein Job, den kann man ja theoretisch durch ein Schild ersetzen. Weißt du, da steht ein Schild, gehen Sie nach links, gehen Sie nach rechts, das ist der Job.
Du bist so ein Penner, Alter. Hey,
es ist die Wahrheit, es ist die Wahrheit. Pförtner ist ein Job, den kannst du durch... Das ist so, als würdest du... Okay, kennst du diese roten Begrenzungspöller, die man an der Straße hat, damit man von der Straße nicht runterfährt?
Ja.
Kennst du, ne?
Ja. So.
Da würdest du jetzt Leute hinstellen, die sagen, hier nicht. So, weißt du, das ist der Job. So, das ist
ja,
der ganze Job.
Der muss doch auch manchmal...
Statt den Leuten stellen.
Nein,
Ich bin super freundlich. Ich habe gesagt, hallo, mein Name ist Bastian Bienhofer, ich hätte jetzt hier einen Termin so und so, ich müsste gleich da und da. Mhm. Er guckt mich an, aber mit einer Fresse und, es, und sagt, warte. Und dann sagt der eine, ja, nun, ich kann nicht mit den gedacht haben.
War Udo Lindenberg da oder was?
Ja, ja, Udo Lindenbergs kleiner Bruder arbeitet. Ich so, was? Er wollte mir sagen, Sie haben so undeutlich geredet, ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Ich gucke ihn an, ich sage, entschuldigen Sie, aber Sie haben offensichtlich eine Socke im Mund und wollen mir sagen, dass Sie mich nicht verstehen.
Nein, das hast du dem nicht gesagt.
Boah, ich bin so wütend geworden, ne? Ich so, ohne Scheiß. Ich habe mich freundlich vorgestellt. Ich habe gesagt, hier jetzt ein Termin und so. Ne? Und er wollte mir, dieser Typ, der klang, als wenn er geknebelt worden wäre, weil er gerade bei einem Banküberfall als Geisel genommen wird. Der will mir sagen, ich bin nicht in der Lage, meinen eigenen Namen deutlich genug auszusprechen. Ich erwarte ja nicht, dass er mich kennt oder so. Alles okay, aber ich war da als Gast, bla bla. Mit dieser Art, mit der, als würde ich ihn fragen, ob ich mal auf Toilette gehen darf, weil ich mir draußen gerade noch Heroin gespritzt habe und jetzt Durchfall habe davon.
Erstmal ganz, also ich muss jetzt erstmal sagen, Basti, es tut mir so leid für dich. Wie, also warum kann der WDR, wenn Bastian Bielendorfer kommt, warum kann der nicht einfach 2 Tage vorher eine Rundmail an alle Mitarbeiter rausschicken, auf dem steht, Bastian Bielendorfer wird uns übermorgen besuchen. Und dass überall deine Bilder aufgehängt werden, wo man sagt, wir bitten Sie, die kommenden Tage damit zu verbringen, die Videos von Bastian Bielendorfer auf YouTube anzugucken, sodass Sie ihn auch auf einen gewissen Gag ansprechen können, wenn er kommt, sodass er wirklich weiß, wow, alle lieben mich. Hey, Moruk, vielleicht aber hat der
ich
einfach...
Ich erwarte auch, dass die Mitarbeiter so ein kleines Krippenspiel machen, wo meine Geburt nachgespielt wird. Also wenn ich in das WDR-Gebäude reinkomme, dann wird meine Geburt im Jahr 1984 wie beim Jesuskind. Dann müssen die alle zusammen, jeder muss sich zusammenstellen. Dann wird der Text gelernt. Einer gibt meine Mutter, einer gibt meinen Vater, den Arzt. Und ich werde dann als Kind auch noch dargestellt. Das ist mir schon wichtig. Bro. Eine gewisse Gastfreundlichkeit muss ja wohl möglich sein.
Weißt du, was der geilste Moment gewesen wäre? Der geilste Moment, wo ich mich totgelacht hätte, wenn er gesagt hat, und du so, wie bitte? Und der so, ja, so kommen sich die Leute vor, wenn du sprichst.
Oh mein Gott. Kosa, da merkt man einfach, dass du im Inneren bist du immer noch ein Pförtner. Verstehst du? Du
ja,
bist einfach ein Pförtner-Typ. Du wärst ein super Pförtner.
Ey, Alter, Pförtner? Also ein Freund von mir hat in der Tiefgarage gearbeitet.
Ja.
Bester Job of the world. Wir haben den so oft besucht. Grüße gehen raus.
Das ist der beschissenste Job, oder?
Was? Ey. Hey, für den war das ein Paradiesjob. Der hat im Stuttgarter Zentrum gearbeitet. Der war, glaube ich, für 2 oder 3 Tiefgaragen zuständig. Der hat immer sein Laptop mitgenommen, hat dort Filme geguckt. Damals war es ja so, ich glaube, es war vor 15 Jahren, dass man noch so Filme auf CDs gebrannt hat und so. Der hatte Filme dabei, hat sich seine Filme angeguckt dort. Den hat gar nichts gejuckt. Manchmal hat der dort 3-4 Stunden rumgesessen, es war einfach gar nichts los. Dann hat einer
das
gedrückt.
Das meinte ich mit menschlicher Begrenzungsfall, verstehst du?
Ja, aber
das
hey,
meinte
Bro.
Ich mit, theoretisch kannst du auch ein Schild da hinstellen.
Ah nee, es ging ja darum, zum Beispiel, wenn die Karte nicht funktioniert hat. Wenn er gesagt hat, hey, ich habe jetzt meine Karte reingeschoben,
ja,
aber da ist ein Fehler.
Aber das ist mir jetzt auch 3-mal, also, okay, hatte ich auch letztens, Parkhaus. Da saß so ein Typ, der sah aus, als wenn sie ihn mit Bitumen, als wenn sie ihn mit Heißklebepistole an diesem Sitz kennst du das? Wenn Leute so alt und fett sind, dass sie aussehen, als wenn sie aus diesem Stuhl einfach noch nie aufgestanden wären.
Oh nein,
der kam links und rechts, der kam links und rechts, kam der aus diesem Stuhl raus. Okay. Nicht, weil er dick war, sondern weil er sah einfach aus wie eine Kröte, der Mann, okay?
Sesshaft, er war sesshaft.
Er war sesshaft, okay? Und er hatte so einen verschluderten Bart, er hatte Eibrötchenreste in seinem Bart und sie hatten ihm, damit die Kommunikation komplett gestört ist, anstatt irgendeine Art von Gegensprechanlage, so 3 kleine Löcher ins Panzerglas gemacht. Ich meine, mit wie viel Anliegen kann man denn zu ihm kommen? Also ich gehe ja da nicht hin und sage, entschuldigen Sie, ich habe hier so eine Fissur an meinem Arschloch, die würde ich mir gerne mal anschauen lassen. Sind Sie zufällig Gastroenterologe? Die Wahrscheinlichkeiten, wie viele Wahrscheinlichkeiten kann es geben, die dieser führt? Also erstens, ich habe meinen Schlüssel verloren.
Aber deswegen
zweitens,
hat er 3
meine
Löcher
Karte
dort,
verloren.
Oder? Dass er halt endoskopisch an deinem Arschloch rumschrauben kann.
genau, da kann er seine Endoskope durchschieben. Nein, aber verstehst du, die Menge an Aufgaben, die ich von ihm verlangen kann, sind ja gleich 0. Ich habe meine Karte verloren, die Karte funktioniert nicht. Entschuldigung, ich habe mein Auto verloren, es hat geklaut worden, da endet es ja eigentlich schon. Oder jemand hat mich zugepackt. Ich glaube, das sind die 4 Möglichkeiten. Es gibt nur 4 Möglichkeiten, warum man da hingeht. Ich stehe da, brennend heißer Sommertag, der sitzt da, guckt mich noch nicht mal an, ne? Also wirklich so richtig angewidert. So. Also er hat mich noch nicht mal angeschaut. Ich so, entschuldigen Sie, die Karte funktioniert nicht.
War das der gleiche Typ, was? Oder was?
Ja, war der gleiche Typ. Das war sein Bruder Ernie, keine Ahnung. Und er redet mit mir, aber ohne den Mund an diese Löcher zu legen. Ich konnte ihn nicht verstehen. Dann habe ich mein Ohr an diese 3 Löcher gedrückt. Dann höre ich auf einmal, dann spürte ich die Spucke, die durch die Löcher kam, weil er seinen Mund an die Löcher gedrückt hat.
Der Typ, also ich sag dir, eigentlich war das ein Glory Hole. Kennst du das bei Scary Movie? Dann kommt so ein Schwanz durch dein Ohr. Okay, sorry. Dann hast du dein Ohr daran gedrückt. Okay.
Du bist so ein alberner kleiner Mann. Jedenfalls. Ne? Und dann wollte er nur die Gegenfrage: Haben die denn bezahlt? Ich so, allein die Frage ist ja schon beleidigend, weil die ja schon impliziert, dass ich geistig zurückgeblieben bin.
Warum?
Also natürlich. Ja, weil, also warum sollte ich denn zum Parkhaus rausfahren, ohne zu bezahlen und mich darüber dann beschweren?
Ey, aber du glaubst nicht, guck mal, ich weiß es von meinem Kumpel, du glaubst nicht, wie viele Leute sagen, ich habe bezahlt und das funktioniert jetzt nicht. Und er hat dann gesagt, schieben Sie mal bitte die Karte rein. Und dann sagt er, Sie haben nicht gezahlt, weil der sieht das auf seinem System. Doch, wir haben gezahlt. An welchem Automaten haben Sie denn gezahlt? Ja, gerade eben, an dem und dem. Dann geht er rein, der so, nee, Sie haben dort nicht bezahlt. Ja, aber, und dann hat er halt gesagt so, wir können gern die Kameraaufnahmen. Ja, okay, ich gehe jetzt nochmal an den Automaten. Also viele zahlen auch nicht und tun so und sagen dann, es gibt Probleme. Das gibt's aber, das passiert oft. Das passiert oft. Deswegen hat er wahrscheinlich gefragt. Basti, aber
jedenfalls,
bist du dann rausgekommen?
Als ich dann diesen Mann... Oh, ja, also es hat fast 20 Minuten gedauert, um da rauszukommen. 20 Minuten. Ich hab dir doch auch, hab ich dir nicht erzählt von meinem Baumarkterlebnis? Davon habe ich dir doch erzählt, oder?
Welchen? Sag mal.
Boah, wo ich den Baumarkt zusammengebrüllt habe. Boah, sowas passiert mir irgendwie ständig, ne? Okay, wir sind im Baumarkt, ne?
Ich was ist denn los,
ich
Basti? Sachen.
Ich weiß, boah, hast, ich bin so aggressiv.
Du, nein, weil, nein, du bist nicht aggressiv, aber die, hey, es ist wirklich so, dass die Welt dreht sich auf den Kopf. Hey, Basti, du erlebst das, was ich vor 2 Jahren alles erlebt habe. So, du wirst gerade von aggressiven Menschen, unfähigen Menschen angezogen und regst dich auf. Krass, okay, erzähl weiter. Boah, ich finde das richtig geil gerade.
Okay, wir sind super. Wir sind im Baumarkt. Ich kaufe Sachen im Baumarkt, okay?
Mhm.
Junge Kassiererin, ich hatte, glaube ich, drei, also waren ungefähr Artikel für 230 Euro. Ich addiere solche Sachen immer im Kopf. Also während ich kaufe, addiere ich im Kopf, damit ich einen Überblick habe, wie viel ich ausgebe, ne?
Ja, ja, erzähl, ja, ja. Ich glaube,
okay.
Du hattest erzählt,
und
aber erzähl weiter, ja.
Hab ich die Story schon erzählt? Okay, sie scannt und sagt so, 282 Euro. Ich gucke auf die Rechnung, ich sehe, sofort kann nicht sein. Sehe, okay, sie hat eine Lampe, die wir gekauft haben, doppelt gescannt. Habe ich erzählt, ne?
Ja, 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 das hast du erzählt.
Doppelt gescannt, ne? Und dann hat, Alter, es hat, also, habe ich es im Podcast erzählt oder dir privat?
Ich glaube, du hast es im Podcast erzählt. Aber jetzt hast du sowieso schon 70% der Geschichte erzählt.
Egal, nein, jedenfalls, ne?
Ich meine, Kakapo hast du auch 40 Mal erzählt.
Ist nicht, genau, ist am Ende egal. Ist nicht, hör zu, du hast die, guck mal, du hast die Lampe doppelt. Ah, oh, muss ich meine Chefin holen? Du stehst da schon, hinter dir 20 Leute, denkst so.
Ja, genau.
Nee, komm, hör zu, ich, weißt du was, ist egal. Ne? Also komm, ist egal jetzt. Ich will hier nicht den ganzen Verkehr aufhalten, ist nicht so schlimm, vielleicht kann ich ja die Tage mal klären. Nein, und meine Chefin holt. Chefin kommt. Ja, das müssen wir ihnen auszahlen. Sie nimmt aus der Kasse statt den 240 Euro, die ich eigentlich hätte zurück, also ich hätte 280 Euro zurückbekommen sollen, weil ich habe ja 280
genau.
Euro fälschlich bezahlt, gibt mir
genau.
180. Chefin geht weg. Ich sage, schau mal, du hast mir nur 180 gegeben. Oh, muss ich meine Chefin fragen? Ich so, was? Okay, Chefin kommt wieder. Dauerte wieder 5 Minuten. Ne? Ja, hier, schauen Sie mal, sie hat mir nur, bla, ne? Dann das. Dann habe ich die 280 Euro zurückgekriegt. Dann wurde alles nochmal gescannt. Es war ja klar, vorher habe ich 282 Euro bezahlt. Die Lampe kostet 40 Euro, also muss jetzt rauskommen. Bitte?
Achso, das ist eine Frage an mich?
Ist eine Frage an dich, ja. 282 ja. Minus 40.
242, Basti.
Genau, genau.
Wie der Lehrer nochmal aus dir rauskommt, Ulan.
Warte.
Modok, ist doch nicht mein Fehler, Lan, Alter. Stellt mir die Frage,
Gott,
Alter.
Ich weiß nicht. Ich guck sie. Und du hast ja richtig abgeschaut. Sie guckt mich an, sagt 267 Euro. Ich guck sie an. Schau mal. Eben waren es ja 282 Euro und du hast 40 Euro zu viel gescannt und hast mir auch 40 Euro gerade wiedergegeben. Jetzt hast du die 40 Euro abgezogen, sind trotzdem 15 Euro, 25 Euro weniger, also mehr. Also, hä? Wie kann das sein? Also, es ist ja, die Summe ist ja weiterhin falsch. Oh, dann muss ich meine Chefin holen. Sie geht wieder, holt die Chefin. Mittlerweile war ich 40 Minuten da. Chefin kommt, entschuldigt sich. Ja, leider hat sie wieder was Falsches gescannt, hat wieder was doppelt gescannt. Ja, müssen wir ihn wieder auszahlen. Ich so, oh mein Gott. Ne? Die merkte, dass ich langsam die Handfassung verliere. Und dann sagt die zu mir, ja, wir laden sie dann auch auf einen Kaffee ein.
Stimmt, genau. Ja, das hast du damals auch erzählt.
Dann komme ich in die Bäckerei, sag, ey, ich hätte hier gern 2 Kaffee. Und dann sagt der Typ zu mir, ja, in welcher Größe denn? Ich sag, keine Ahnung, einfach 2 Kaffee. Ja, muss ich meinen Chef fragen, was der Gutschein bedeutet. Boah, ich bin eskaliert. Ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Servicewüste, Alter. Wir reden
aber
über 2 Kaffee.
Ich find's mega, wirklich, Basti, dass du jetzt einfach die komplette Story, obwohl ich dir 7 Mal gesagt habe, du hast es komplett mit Detail nochmal erzählt, Alter.
Alle Details.
Alle unsere Zuhörer, die haben sich gedacht, so, ich habe ein Déjà-vu. Nee, er hat es einfach schon mal erzählt. Ja, Özcan hat es ja gerade auch nochmal gesagt. Okay, er zieht es einfach durch. Boah, er hört nicht auf. Aber man merkt, also diese Wut, die du in dir hast, die kriegst du nicht mehr los.
Nee, ich habe einen richtigen Knoten im Bauch, ne?
Aber
ich bin wirklich sauer auf den deutschen Kundenservice. Ich bin einfach sauer.
Aber du hast doch selber mal in der Gastronomie...
Die Deutschen sind unfreundlich, Ötze. Ja, und ich war der netteste Kellner ever. Die Leute sind nur gekommen, weil ich so nett war.
Wegen dir,
ich habe auch mal 5 gerade sein lassen. Ja, mein Chef hat gesagt, ich war ein beschissener Kellner, also handwerklich. War eine Katastrophe. Ich habe alles fallen lassen. Ich habe mich ziemlich häufig selber am Gratisbier bedient. Ich war eine Katastrophe, aber ich war der netteste Kellner, den sie je hatten. Und viele Leute haben gesagt, ich möchte nur von dem jungen Mann bedient werden. Weil ich nett war. Weil das auch nicht schwer ist, nett zu sein. Ja, es ist nicht schwer, nett zu sein.
Ja, das stimmt.
Nett zu sein
stimmt.
Ist immer eine es ist immer eine Entscheidung, nett zu sein.
Ja.
Die Frau am Telefon von der Bank, die hätte ja jede Möglichkeit gehabt, einfach ihre Fresse zu halten und mir jetzt nicht zu sagen, dass meine Frage nicht präzise war. Weil sie mich ja nicht darüber belehren muss. Ich habe ja nicht auf Klingonisch gefragt. Ich habe auch nichts total Dummes gefragt. Ich habe halt nur also Abhebung am EC-Automaten und Abhebung oder beziehungsweise Abbuchung in Geschäften miteinander vertauscht in meiner Frage. Also es war jetzt wirklich nicht, ich könnte schon wieder.
Aber ich glaube, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Menschen vielleicht nicht gut ausgebildet sind im Punkto Kundenservice. Also es gibt ja Schulungen bezüglich Beschwerdemanagement, die man seinen Mitarbeitern anbietet und die dann auch zu diesen Schulungen gehen müssen. Es ist ja, weißt du, wenn sich jemand
ist
beschwert
das nicht auch
über
gesunder Menschenverstand teilweise?
Nein, ist es nicht. Also ich glaube, ich will die Leute überhaupt nicht. Verzeihung, sorry, ich muss ganz kurz. Entschuldigung, ich hatte gerade einen Hustenanfall. Glory Hole Husten immer. Also wenn ich aufwache ohne Glory Hole, wenn mein Tag mit einem Glory Hole, mein Nachbar freut sich immer. Nein, wir haben das ja auch gemacht und ich glaube, guck mal, ich will überhaupt nicht die Leute, auch so Schulungen, Beschwerdemanagement und es ist auch nervig, wenn du selber mal Beschwerdemanagement gemacht hast und das kennst und du dann auch jemanden hast auf der Gegenseite, der dir halt auch mit solchen Sätzen kommt, dann wirst du auch wütend. Nur stelle ich mir halt auch auf jeden Fall, hey, also ich gebe dir vollkommen recht, das war nicht okay von der Frau. Also in der Bank, bei dieser Hotline, war es auf gar keinen Fall in Ordnung. Dass sie dann sagt, sie haben mich aber spezifisch, ich glaube, der Ton macht die Musik. Sie hätte auch sagen können, Herr Bielendorfer, verzeihen Sie, ich habe gedacht, Ihre Frage bezieht sich jetzt nur auf Geldautomaten. Darüber habe ich jetzt keine Informationen, wie das ist, wenn Sie mit Ihrer EC-Karte zahlen sollen. Ich würde Sie ganz kurz nochmal in die Warteschleife geben und informiere mich kurz. Ist das für Sie in Ordnung, Herr Bielendorfer? Ja, vielen Dank. Das ist für mich auf jeden Fall in Ordnung. Dankeschön.
Hör auf, mich so nachzumachen.
So, Herr Bielendorfer, ich bin wieder hier. Also ich habe jetzt Rücksprache mit meinem Kollegen gehalten. Und auch hier müssen Sie leider eine Gebühr auf Bali, da wir keine Kooperation mit Bali haben, 2% zahlen. Es gibt aber alternativ noch die Möglichkeit, dass Sie bei uns eine Kreditkarte, die wir Ihnen auch kurzfristig zusenden könnten, abschließen könnten. Mit der können Sie kostenlos Geld abheben und auch kostenlos zahlen. Soll ich kurz die Vorteile dieser Kreditkarte noch für Sie benennen, die wir dann gleich buchen könnten, Herr Bielendorfer? Und ich würde, bam, würde ich dir gleich eine Kreditkarte mit 80 Euro Gebühr. Sie zahlen nur 80 Euro Gebühr. Aber hey, Bro, es ist, aber du hast recht. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man, wenn man merkt, aber es ist ja auch
kannst du den Satz
die
mal
Sache
zu Ende bringen,
ist
ja ganz schrecklich. Wenn man merkt, dass man auch, also was wollte
ja,
ich jetzt sagen?
Ja, das ist ja
sagen?
Auch die Sache des Chefs, weißt du, dass er
was die Sache des Chefs, dass er das sind doch gesichtslose Callcenter, das ist ja nicht, ja, Mitarbeiterschuld, das ist irgendein Callcenter, in das du geschaltet wirst. Ich erwarte auch nicht, dass die mir verbal den Pimmel küssen. Es geht einfach nur darum, dass wenn ich eine Frage stelle, die man theoretisch freundlich beantworten kann, dass man die dann auch freundlich beantwortet. Also es war jetzt auch nicht so, ja, wenn ich Kacke in der Hose habe, was mache ich dann? Sondern ich habe einfach gefragt, in einem indonesischen Land, in dem ich noch nie war, wie es mit der Geldabhebung ist. Eine ganz simple Frage, die man halt auch im Internet nicht beantwortet kriegt, weil diese Homepages von diesen scheiß Banken komplett unübersichtlich sind.
Ja, das aber das, so hängt ja auch damit zusammen, das hängt ja auch damit zusammen, dass sich Kooperationen mit gewissen Ländern immer wieder ändern. Ich kriege auch manchmal Nachrichten von meiner Bank, dass das heißt zum Beispiel, wir möchten Sie über die neuesten Informationen, wir möchten Ihnen die neuesten Stand der Dinge berichten und Sie können in dem und dem Land jetzt auch kostenlos Geld abheben. Und ich glaube, dass deswegen müssen die auch immer wieder Rücksprache halten, weil Menschen. Weißt du, es gibt ja Standardländer, die meisten reisen ja eigentlich in europäische Länder. Und dann gibt's halt ein paar, die gehen nach Südostasien, USA, das sind halt die Basic-Fragen. Aber dann gibt's halt vereinzelt Leute, die finanziell sehr gut aufgestellt sind und nach Bali fliegen und sich dann der Operator denkt, Modok, du zahlst 15.000 Euro für den Scheißurlaub und redest hier über diese 2% beim Geld abheben. Fuck you. Verstehst? Und das ist, glaube ich, die Sache. Ja, aber es macht schon viel aus.
Weißt wenn du, wo es den schlechtesten Kundenservice überhaupt gibt in Deutschland? Also wo du wirklich, wo jeder...
Nenn nicht die
warte,
Firma.
Warte mal.
Nenn nicht
nee,
die Firma.
Nee, ist keine Firma. Ist eine ganze Organisation. Ist keine Firma.
Schlechtester Telefonservice?
Nicht schlechtester. Einfach, wo du am beschissensten behandelt wirst, obwohl es teuer ist und obwohl du eigentlich nicht da sein willst. Ich kann das nicht verallgemeinern. Es ist meine persönliche Erfahrung. Und
die Deutsche
das hat
Bahn.
Ganz viel mit... Ja, geht. Eigentlich ist die Deutsche Bahn, die Mitarbeiter sind großteilig ganz nett. Die können halt auch nichts dafür, dass unsere Bahn komplett veraltet und im Arsch ist. So. Weißt du, da können
wollte ich auch sagen, die Mitarbeiter tun mir sehr leid bei der Deutschen Bahn. Wirklich.
Ja, weil die müssen sich ständig für was entschuldigen, für das sie nichts können.
Genau.
Die können
weil
nichts
der
dafür,
Lokführer,
dass der Zug zu spät kommt.
Genau, der Lokführer denkt sich ja nicht so, hey Leute, sollen wir heute 40 Minuten später starten? Und das Team so, ja Mann, ja, sollen wir die mal richtig abfahren? Ja Mann, Alter, komm, 40 Minuten, komm. Jetzt sag, mach du nochmal Durchsage, eine Stunde.
Guck mal, die schwitzen schon. Komm, lass Klimaanlage ausmachen. Komm, lass Klimaanlage ausmachen.
Ja, mach Klima aus, Modok. Macht Wagen 3 Klima an, aber Wagen 4 aus. So, dass die sich ja, denken, die gehen, dann gehen alle Wagen 3, da machen wir dort auch aus, aber dort wieder an. Ey, das ist eine gute
dann
Nummer.
Durch dann sagen wir durch Bordbistro. Bordbistro. Bordbistro ist leider nicht mehr viel zu essen da. Und wenn sie dann da sind, gibt es gar nichts mehr. Dann machen wir das Bordbistro schon vorher zugemacht.
Boah, da habe ich mich letztens aber auch extrem... Okay, ich habe mich aufgeregt, aber ich habe mich nicht geäußert dazu. Weil ich bin nach Köln gefahren, ich hatte voll Hunger, ich habe nicht mal gefrühstückt. Dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich esse im Zug. Und dann habe ich oben am Gleis halt 4-5 Minuten gewartet, anstatt mir unten noch irgendwas Kleines zu essen zu holen. Und dann komme ich in den Zug rein. Und kennst du das, wenn Bordbistro komplett geschlossen ist und die neben, also draußen auf den am Tisch sitzen und nur so einen kleinen Korb haben mit den Snacks, so Snickers, Erdnüsse und dann noch warme Getränke. Die so, tut mir leid, die Kühlanlage ist kaputt. Ich so, nein. Und dann bei der Rückfahrt genau das Gleiche. Hey, aber gut, die können nichts dafür. Aber was ist jetzt das schlechteste Telefonservice?
Nee, oder es ist Kundenservice? Nicht Telefonservice, Kundenservice. Ja, Kundenservice, das klingt jetzt auch ein bisschen seltsam. Krankenhaus, definitiv. Du bist eh schon angegriffen, du bist krank. Verstehst du, dir geht's nicht gut. Im Zweifelsfall bist du schwerst krank. Trotzdem sind, also da können aber besonders das Pflegepersonal kann da nichts für. Die haben unglaublich beschissene Arbeitszeiten. Die müssen teilweise Aufgaben erfüllen, für die sie nicht geschult sind oder die einfach, also wo du denkst, das kann man keinem zumuten, so lange am Stück zu arbeiten. Aber ich habe im Krankenhaus Situationen erlebt, also wenn es um sozialen Umgang geht mit erkrankten Patienten, ich war fassungslos. Also zum Beispiel jemand aus meinem engsten Familienkreis ist mal schwerst erkrankt, also tödlich, also am Ende dann halt, das war jetzt nicht meine Mutter, dass meine Mutter verstorben ist, wissen ja viele, aber aus meinem erweiterten Familienkreis. Und wir stehen da und der hatte nur ein bisschen Rückenschmerzen, okay? Und er hatte halt sich verhoben, Schmerzen gehabt und dann kommt eine junge Ärztin rein, wir hatten Stunden, also wirklich Stunden gewartet. Und sagt, naja, Sie wissen, es ist Blutkrebs im Endstadium, wir können da leider nichts mehr machen. Aber wir tun das Beste, ihn die nächsten Wochen einfach zu machen. Und geht wieder raus. Und die komplette Familie, alle haben heulen, völlig fassungslos. Ich renne hinterher, ich sage, entschuldige, ist das jetzt Ihr Ernst? Das war jetzt die Diagnose gerade? Also Sie haben gerade jemandem gesagt, dass er sterben wird. So? Das ist die Art, wie Sie das präsentieren? Wie hat noch keiner mit Ihnen gesprochen? Ich sage so, nein. Da hatten die nicht auf ihren Zettel geschrieben, dass sie ihm, diesen Menschen, der dann daran sterben wird, die Diagnose noch nicht mal mitgeteilt hatten. Und das war nicht das einzige Mal, dass ich sowas erlebt habe, wo ich wirklich da so stand und sagte, wie unempathisch, kalt und scheiße kann man denn mit Menschen umgehen? Das gilt nicht für alle Krankenhäuser, das gilt nicht für alle, ganz sicher nicht für alle Ärzte, aber was auf jeden Fall, ganz besonders bei der Ausbildung von Ärzten, komplett nicht beachtet wird, weißt du, wir gucken immer auf die Abiturnote, ja, hat 1,1, kann Medizin studieren, oh, müsste Medizin studieren. Arzt zu sein, ist zur einen Hälfte, Menschen heilen zu können und ihnen helfen zu können, auf der anderen Hälfte ist es aber, mit Menschen umgehen zu können, das ist mindestens genauso wichtig. Und du hast ganz viele völlig unempathische Menschen in Medizinberufen, nicht auf der Pflegerseite, aber auf der Arztseite ganz oft, die kein Mitgefühl empfinden und auch kein weißt du, also die nicht in der Lage sind, zum Beispiel eine Diagnose rüberzubringen. Zum Beispiel. Die Frau, der tat es dann noch nicht mal leid. Die sagte, ja, mein Kollege hat das wohl vergessen. Ich sage so, ist das Ihr Ernst jetzt? Haben Sie eine Vorstellung, was für eine Auswirkung das für uns alle hat? Die können doch dem Mann das so nicht sagen. Das geht doch so nicht.
Ich bin.
Ja, gut, aber.
Ja, also. Schreckliche Situation. Brauchen wir gar nicht diskutieren. In keinster Weise. Absolut ein No-Go. Vor allem für die Person, die krank ist. Oder krank war in dem Fall, ich weiß es nicht, ist sie inzwischen verstorben. Tut mir wirklich leid. Absolut schrecklich. Ich glaube, ich glaube, für die Ärzte ist es auch nicht einfach. Also ich hab das auch gemerkt aus eigener Erfahrung, wenn man dem Patienten sagt, dass man nichts mehr für ihn machen kann. Du hast vollkommen recht, also es ist, natürlich wissen die auch, was in einem Menschen dann passiert, psychologisch, also in was für ein Loch der dann fällt und wie das alle drumherum, also als meinem Daddy gesagt wurde, ich saß ja daneben, oder sie hat es mir gesagt, mein Vater hat es jetzt zum Teil verstanden, zu 80%, 70%, was sie da gesagt hat. Und aber ich glaube, die Distanz, die sie selbst wahren müssen, um sich selbst zu schützen, müssen sie halt einhalten, Basti.
Das ist auch okay. Das ist total okay. Ja, das verstehe ich auch, weil es ist Tagesgeschäft.
In diesem Einzelfall gebe ich dir vollkommen recht. Ich hab das ja auch mitbekommen, wie das auf so einer Station läuft. Also es ist wirklich ein Hardcore-Job. Im Krankenhaus meines Vaters, also in dem er gelegen war, war es ein sehr, sehr freundliches, herzliches Team. Die haben sich unglaublich um uns gekümmert und auch um die anderen Patienten. Und aber ich habe auch gesehen, was für eine harte Leistung die jeden Tag erbracht haben, Basti. Die sind gerannt, Digga, von einer Ecke zur anderen. Die Ärztin, ich habe es ja, manchmal stand ich draußen, weil mein Vater hat dann gepennt und ich war dann im Flur, ich bin dann auf und ab gelaufen, weil ich wollte dann auch nicht runtergehen. Und da habe ich gemerkt, wie die Ärztin wirklich, die kam rein, dann kam die eine Helferin oder die Krankenschwester, hat gemeint, ja, sie müssen jetzt noch auf C4. Ja, und dann die andere kommt auf einmal, die so, ja, sie müssen jetzt sofort hier rein, hier ist ein Notfall. Dann ist die da hingerannt, dann kam die nach 15 Minuten raus und ich war schon so, hä, was geht da ab? Natürlich gehst du da auch nicht hin und guckst dann so wie ein Gaffer. Aber dann kam sie wieder zurück, komplett durcheinander, dann die eine so, Frau Doktor, Sie müssen noch in dieses Zimmer. Ach so, ja, okay, dann ist sie dahin. Bruder, es waren so 20 Minuten, 30 Minuten. Aber das war so ein Stress, nur vom Zuschauen.
Ich weiß. Und ich deswegen glaube, muss man das auch sehr akzentuieren, was ich eben gesagt habe, dass die überarbeitet sind, dass die Bedingungen, ich rede ja sogar in meiner Show über die Bedingungen für Pflegepersonal. Das ist ein System. Das ist ein systematisches Problem, also systematisch im Sinne des Systems, das dahinter steckt. Das ist kein Problem dieser individuellen Ärztin. Dass die überarbeitet war, dass die keinen Überblick mehr hatte, ob dieser Mann bereits seine Diagnose erfahren hat oder nicht, das nehme ich der persönlich als Mensch gar nicht übel. Da kann sie nichts für. Aber das System ist nun mal so ausgelegt mit den Zeiten, die sie haben oder den sehr begrenzten Zeiten, die sie pro Patient haben. Plus, und das glaube ich wirklich, das ist ein riesiges Problem in Deutschland besonders. Soweit ich weiß, gibt es keine psychosozialen Schulungen für Ärzte. Es gibt keine Notfallseelsorger etc. Menschen müssen ja psychosoziale Schulungen machen, wie man Menschen solche Sachen rüberbringt. Und ich glaube, das ist im Medizinstudium, vielleicht liege ich komplett falsch, und natürlich ist die Nachricht, sie werden sterben, egal was auch immer du vorher irgendwo studiert oder gelernt oder beigebracht bekommen hast, wird immer ein Hammer sein und immer schrecklich sein. Und du kannst auch niemanden über das Loch, das dann folgt, hinweghelfen. Du kannst nicht ändern, wenn du jemandem sagen musst, dass er vielleicht nicht mehr lange leben wird. Das wird immer schrecklich sein. Aber natürlich ist es ein massiver Unterschied, ob dir jemand das sagt, von dem du das Gefühl hast, er empfindet so etwas wie Empathie für dich und nimmt sich dann auch mal die 5 Minuten extra Zeit oder eben nicht. Und ich habe dir das mal erzählt im Psychologiestudium. Wir hatten Übungen, wo jeder von uns sagen sollte in so einer gefakten Therapiestunde, warum wir Therapeuten werden wollen. Also warum wir Menschen als Psychotherapeuten beistehen wollen. Und da hat sich eine gemeldet, das werde ich nie vergessen, die dann sagte, ja, ich will Therapeutin werden, weil ich kann besonders, mit ganz besonders großem Abstand auf die Probleme der Patienten schauen, weil ich empfinde kein Mitgefühl. Ich habe absolut gar kein Mitgefühl für die Patienten. Ich kann mich auch nicht hineinversetzen. Also ich weiß nicht, ob sie Asperger oder Autismus hatte, also Probleme damit, Empathie zu empfinden oder Probleme damit, die Perspektive von anderen einzusehen. Sie hat das aber als Vorteil verkauft, dass sie die Gefühle anderer Menschen in Anführungszeichen zumindest nicht mitfühlen kann. Sie kann sie nachvollziehen, aber nicht mitfühlen. Da habe ich da gesessen und habe gesagt, das ist das Schlimmste. Das ist ja das Allerschlimmste für einen Therapeuten, wenn du nicht verstehen, also wenn du nur auf rein mathematischer Ebene verstehen kannst, warum jemand leidet. Es geht doch auch um Mitgefühl. Es geht doch auch darum zu verstehen, warum es Menschen beispielsweise schlecht geht. Du musst nicht depressiv sein, den Depressiven zu helfen. Aber du musst Mitgefühl empfinden mit deinen Patienten. Sonst kannst du überhaupt diesen Job nicht machen, aus meiner Sicht.
Als Psychologe meinst du jetzt spezifisch oder als Arzt?
Als Therapeut und als Arzt am Ende auch. Also ich finde viel wichtiger als die Abituren, guck mal, die wirklich guten Ärzte, die du in deinem Leben hattest oder hast. Also ich hatte zum Beispiel einen Kinderarzt, der war ganz toll, also der mich auch bis ich Jugendlicher war betreut hat. Ist wie gute Lehrer, an die erinnerst du dich auch. Ärzte, die sich Zeit genommen haben für dich oder die sich für den Patienten an sich Zeit nehmen. Aber das ist nichts, wonach gefragt wird, wenn jemand ausgebildet wird als Arzt. Das ist unwichtig. Es geht um Noten, es geht um Physikum, es geht um besonders gute Fachkenntnisse. Ja. Aber aus meiner Sicht, wenn das einzig Wichtige ist, dann werd lieber Pathologe. Weil der Job als Arzt sind 50% fachliche Fähigkeiten, also wie viel Ahnung du davon hast, jemandem zu helfen durch Therapiemaßnahmen etc. Und die anderen 50% sind, wie du mit den Menschen umgehst. Weil die Dinge, die du ihnen sagst oder die du entscheidest oder auch wozu du ihnen rätst oder nicht rätst, sind lebenswichtig für diese Menschen. Außer es gibt, du bist jetzt Orthopäde oder so. Also, ne? Aber bei jeder Art, besonders bei Ärzten, die so im Bereich Onkologie arbeiten, Kardiologie, da sind das ja lebenswichtige Entscheidungen für jeden Einzelnen.
Bin ich voll bei dir. Und ich glaube halt, was aber wichtig ist auch für diese Ärzte, ist die Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeiten. Und ich glaube auch, dass viele Ärzte, die allermeisten, wirklich sehr empathisch sind und sich auch gerne viel mehr Zeit nehmen würden für ihre Patienten. Nur die Rahmenbedingungen lassen das halt nicht zu. Du weißt selber, wie das ist, Basti. Guck mal, wir sind Comedians. Wenn wir mal wenig gepennt haben, Stress haben und dann müssen wir auf die Bühne und etwas runterspulen, was wir schon zigmal gemacht haben, einfach unsere Show zu präsentieren. Es gibt Tage, an denen gehst du auf die Bühne, aber wenn die Rahmenbedingungen zum Beispiel irgendwo nicht stimmen, der Veranstalter ist strange zu dir, dann die haben das Essen kam nicht, passiert dir auch mal und du bist dann genervt. Und gehst auf die Bühne und sagst, boah, heute war kein guter Tag, weil das hat nicht gestimmt, das hat nicht gestimmt. Und du bist einfach genervt an dem Tag. Und jetzt stell dir mal vor, wie das für ein Arzt ist, Mensch, der sich dazu entschieden hat, anderen Menschen zu helfen, die wieder zu pflegen oder Diagnosen zu erstellen und die einfach wieder auf einen guten Punkt im Leben zu bringen, wenn es möglich ist. Und wenn bei denen, wenn du so eine 14-Stunden-Schicht hast, eine OP nach der anderen, zwischendurch noch irgendwelche Fragen, deine Mittagspause musstest du ausfallen lassen, weil noch ein Notfall reingekommen ist, wo du noch mal 3 Stunden durchoperierst. Und dann heißt es, sie müssen noch ganz kurz hier rein, Diagnose und ganz kurz mit dem Patienten sprechen. Ja, okay. Ja, sie wissen ja, es ist ein Endstadium und man kann da leider nicht mehr viel machen. Tut mir leid. Und geht dann wieder. Weil sie weiß, dass dann vielleicht noch mal ein Notfall ist. Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, es ist eine Aufgabe
auch
uns des Staates.
Und deswegen habe ich ja gesagt, es ist ein systematisches, kein persönliches Problem. Ein systematisches Problem.
Absolut. Und ich glaube halt auch, das ist die Aufgabe der Politik, da auch den Medizinern. Viele Freunde von mir sind Ärzte und die sagen halt auch, dass die Rahmenbedingungen für die in Deutschland einfach schlecht geworden sind. Sehr, sehr schlecht. Die haben ja ein gewisses Punktesystem. Wir hatten ja auch mal drüber geredet. Wenn das erfüllt ist, arbeitest du for free. Also wenn du eine Praxis hast...
Bei den Kassenpatienten jetzt, ne?
Genau, bei den Kassenpatienten, genau. Wenn du halt ein gewisses Kontingent erfüllt hast, dann arbeitest du for free. Und viele denken sich...
Das wird bei meinem Kassenpatienten, also das wird bei meinem Hautarzt zum Beispiel mal durchgesagt. Da wird gesagt, sollten Sie uns aus einem kassenärztlichen Hintergrund anrufen, müssen wir Sie informieren, dass alle unsere Kassenplätze vollständig belegt sind und wir dementsprechend keine neuen Patienten aufnehmen können. Allein das ist ja schon absurd.
Ja, und ich habe zum Beispiel hier in Karlsruhe extreme Probleme gehabt, einen Hausarzt zu finden und dann auch später einen Orthopäden zu finden, irgendeinen Termin zu bekommen, weil die dann halt auch immer sagen, sind Sie schon Patient bei uns? Nein, es tut mir leid, wir haben keine Plätze mehr frei. Ich habe es am Anfang gar nicht verstanden. Ich habe nur gedacht, hey, ich habe doch selber mal in der Praxis gearbeitet. Es gibt immer einen Platz frei. Aber als ich dann gemerkt habe, dass es damit zusammenhängt, dass sie dann halt gar kein Geld mehr verdienen, ich verstehe das, also ich kann es jetzt auch irgendwie nachvollziehen und finde das eigentlich ein Skandal. Weil wie kann das sein, dass also ich meine, er erfüllt ja eine Arbeit. Er arbeitet ja, er macht, du gehst hin, er behandelt dich und dann heißt es, ja gut, du hast ja schon in diesem Jahr 3000 Leute behandelt, 3001, da verdienst du nichts mehr.
Das ist absurd, oder?
Ja, und dann machen die ihre Praxis zu, dann gehen die halt in Urlaub. Oder sagen, unsere Praxis ist jetzt über die Ferien geschlossen. Eigentlich hätten die da durchgearbeitet, weißt du, oder weitergearbeitet. Und so hat mir das ein Freund erzählt, der selber Arzt ist. Ich glaube, ich habe es richtig wiedergegeben. Aber ja,
mit diesen begrenzten Kassenplätzen pro Praxis, das habe ich auch mitbekommen. Es gibt natürlich auch privatärztliche Praxen, die nur Privatpatienten nehmen oder nur Selbstzahler. Das ist ja noch krasser. Aber es gibt ganz viele Spezialarztpraxen. Also wirklich bei meinem Hautarzt wird es jedes Mal durchgesagt, wenn Sie Kassenpatient sind im weitesten Sinne und Sie waren bei uns, sind und bei uns noch nicht im Register, können Sie direkt auflegen, weil wir werden Sie sowieso nicht behandeln. Krass.
Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Und dann kann ich es, klar rechtfertigt das jetzt nicht, wenn man unempathisch ist in so einer Situation. Und du hast 100% recht. Wir hatten ja auch mal das Thema Lehrer. Dass es gute Lehrer gibt und schlechte Lehrer. Und das ist auch bei Ärzten. Ich meine, Zahnarzt ist ja zu 99% ein handwerklicher Beruf. Klar hast du dann diesen 1%, wo du ein bisschen empathisch sein musst, wenn jemand Angst hat. Und dann gibt es ja diese tollen Ärzte. Wie heißt der eine Film, wo der Arzt sich so eine Clownsnase aufsetzt?
Adams.
Genau. Das war ja ein sensationeller Film. Wo du gemerkt hast, wie er den Kids geholfen hat in dieser Zeit, wie er sie zum Lachen gebracht hat. Aber genau, die Realität ist eine andere.
Der Film geht ja um einen Arzt, der in der, glaube ich, Kinderonkologie arbeitet und der halt sagt, heilen bedeutet, oder über Lachen heilt man leichter. Ne?
Ja,
und der Film ist sehr, sehr kitschig, aber die Realität existiert ja wirklich. Also Patch Adams ist eine real existierende Figur, der lebt auch noch. Ich habe letztens noch was über den gelesen. Praktiziert, glaube ich, nicht mehr jetzt als Arzt, aber egal. Und der hat halt in einer Zeit, in Mitte der 70er, Anfang der 80er, als halt Medizin wirklich wie ein Handwerksberuf war, weißt du, wo der Patient als Mensch scheißegal war, gesagt, mir ist aber super wichtig, dass die Patienten sich wohlfühlen, erst recht Kinder sich wohlfühlen. Und ich finde aber, dass das mehr in den Fokus rücken muss. Also die guten oder die Ärzte, wo ich wieder hingehe, sind die, wo ich mich ernst genommen fühle. Und besonders, ich finde, man kann es auch, also natürlich muss ein Zahnarzt auch einfühlsam sein. Aber besonders, wenn du Beispiel, also ich finde, Onkologie ist immer das beste Beispiel, weil in der Onkologie bist du jeden Tag mit Menschen konfrontiert. Es gibt keine onkologischen Probleme, die harmlos sind. Es ist alles Krebs, es ist alles Scheiße.
Erklärst du bitte nochmal kurz, was eine Onkologie ist, weil ich glaube,
Onkologie sind alle krebsbezogenen, also Tumorerkrankungen, soweit ich weiß. Ne? Also alles, was mit Krebs zu tun hat, Spezialfachärzte für Krebserkrankungen. Ne? Ja. Und nichts, was mit Tumorerkrankungen zu tun hat, außer du hast jetzt einen gutartigen Hauttumor, der nur rausgeschnitten werden muss, ist cool, ist immer scheiße. Ja. Von ganz, ganz schlimm, sie werden sterben zu, sie werden jetzt eine schlimme Behandlung vor sich haben oder eine sehr anstrengende Behandlung zu. Immer die Botschaften, die jeden Tag überbringen müssen, sind scheiße. Jeden Tag. Mhm. Ähnlich wie Radiologen, ne? Also wo du ins MRT musst und die gucken sich die Bilder an und sagen dir, was sie gesehen haben. Und teilweise sehen die natürlich schlimme Dinge. Wo sie dann auch sagen müssen, sie haben da oder da einen Tumor. Und ich finde, besonders in diesen Berufen müsste man unglaublich viel Augenmerk darauf legen, die Leute zu schulen und vielleicht auch auszusuchen, dass sie überhaupt dafür geeignet sind. Man sagt ja, man sucht ja auch bei Chirurgen Leute aus und sagt, ey, Beispiel, ich wäre eine Katastrophe, ich könnte der beste Arzt der Welt sein. Ich wäre ein fürchterlicher Chirurg, weil ich bin zu ungeschickt. Ich kann das nicht. Ich würde wahrscheinlich das komplette Besteck in die armen Leute einmähen oder, keine Ahnung, würde lustige Zickzackmuster in den Bauch machen oder so. Ich kann das halt nicht. Ich bin zu ungeschickt.
Du bist ein Bastard, Alter.
Und ja, und jeder in der Ausbildung würde sagen, ja, der kann das nicht. Der ist kein geeigneter Chirurg, weil er ist nicht geschickt genug dafür. Weil es ist nun mal ein Beruf, der eine große handwerkliche Geschicklichkeit verlangt. Warum wird nicht das Gleiche in Bezug auf emotionale Geschicklichkeit von Menschen verlangt, wenn es jetzt zum Beispiel um halt diese Berufe geht, in denen man Menschen schwere Botschaften überbringen muss? Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, ich glaube, es ist halt, wie willst du das auch einschätzen, Basti? Also für jeden ist ein guter Umgang ist was anderes. Ich meine, man sieht es ja bei Eltern. Der eine erzieht sein Kind herzlich, oh mein Schatzi, komm mal her. Und manche sind so, ja, das war gut, Michael. Danke. Also, weißt du, da fängt es ja schon an. Also, wenn ich dieser Person jetzt sage, was ist für dich Empathie, hätte die eine ganz andere Vorstellung, was empathische Momente sind.
Ist auf jeden Fall sehr viel schwerer zu bemessen als Geschicklichkeit, klar.
Ja, ja. Es ist nicht einfach. Es ist kein einfaches Thema. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, jetzt auf die Erfahrung, die ich bei meinem Daddy gemacht habe, dass wir wirklich zwar in der Notaufnahme, weil er ist ja aus der Türkei gekommen und da hat es wirklich sehr, sehr lang gedauert, die ganzen Diagnosen zu erstellen und auch die ganzen Untersuchungen, bis wir dann dran gekommen sind. Aber ich habe gemerkt, die waren wirklich, also auch bei den ersten Ultraschalluntersuchungen und so, die Ärztin, die da vor Ort war und auch später ein anderer Arzt, die haben sich so herzlich um uns gekümmert. Und es war so, wie ich hätte es mir besser nicht vorstellen können. Also,
das ist toll.
Klar, es gab halt auch Momente, wo ich mir gedacht habe, so, boah, so wie du sagst, ja, aber seid doch, hättet ihr euch doch ein bisschen mehr Zeit genommen, uns das so, diesen einen Moment, ja, vielleicht, aber dann habe ich gedacht, nee, wie hätte ich es denn jetzt besser machen sollen? Wie hätte ich es denn gemacht? Wie hätte ich es denn gemacht, wenn ich das jeden Tag. Und das muss ich auch vorstellen, Morok, jeden Tag hast du mindestens einmal so einen Moment. Jeden Tag.
Klar.
Was macht es mit dir selber? Und es sind ja auch nur Menschen. Ärzte sind ja auch nur Menschen und die haben auch Gefühle. Und vielleicht bauen die so eine Mauer auf über die Jahre hinweg. Was glaubst du, wie schlimm das ist, wenn du rausgehst und sagst, es tut mir leid, aber ihr Bruder ist gerade verstorben, ihr Vater ist verstorben, dein Freund ist gerade verstorben. Und das machst du einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal, aber irgendwann baust du eine Mauer auf. Und ich glaube auch, dass viele Ärzte, als auch Polizisten, guck mal, bei Polizisten ist ja auch so, wie werden die denn betreut? Es gibt ja auch Psychologen, die sich dann nach schweren Vorfällen um die Polizisten kümmern.
Und genau, Notfallseelsorge.
Genau. Und was glaubst du, was das mit denen macht?
Das existiert bei. Deswegen ist auch, das habe ich letzte Woche bei Miki gehört, bevor wir das Thema abschließen, es wurde lange Zeit posttraumatische Belastungsstörung. Also Menschen aus Medizinberufen, die posttraumatische Belastungsstörungen haben, wurden nicht als Krankheit anerkannt. Das hat sich jetzt erst geändert. Das hat jemand, ich glaube, ein Rettungswagenfahrer hat geklagt und hat gewonnen, dass seine Erkrankung als posttraumatisch angesehen wird, weil das, was er gesehen hat in seinem Job, tote Kinder, verletzte Menschen, verbrannte Menschen, hat zu einer Depression geführt und die Krankenkasse wollte die Behandlung oder hat zu einer schweren Depression geführt und die Krankenkasse wollte die Behandlung nicht übernehmen. Und was? Es musste erst ein Gerichtsurteil ergehen, dass das eine Berufskrankheit ist in diesem Fall. Weil ich meine, besonders in diesen Berufen, worüber wir jetzt sprachen, sei es jetzt in der Onkologie oder erst Rettungsdienst, was die sehen müssen für eine Scheiße teilweise, ist doch klar, dass die Leute Begleitung brauchen. Ist doch klar, dass die Unterstützung brauchen. Wie soll man das denn einfach so wegstecken? Das geht doch nicht.
Ja. Ja, klar, absolut. Also, ja. Aber hart, dass die Krankenkasse nicht zahlen wollte. Ey, das finde ich so heftig, Alter. Du zahlst jeden Monat von deinem Lohn, jeden Monat zahlst du so viel Geld an die Krankenkasse. Und dann, ich meine, der Typ hat ja nicht gesagt so, hey, liebe Krankenkasse, könnt ihr mir bitte Geld geben, weil ich will Party machen gehen. Der sagt, hey, ich will einfach behandelt werden. Also es geht ja einfach nur, es geht ja um eine Behandlung, dass die gezahlt wird. Und dass das dann nicht gezahlt wird, das ist schon heftig. Das ist ein Skandal. Das finde ich nicht cool.
Richtig. Und gut, dass es jetzt gemacht wird. Es würde mich auch mal interessieren, eure Erfahrung. Also vielleicht habt ihr aus dem Familienkreis etc. halt das Gefühl gehabt, dass ihr mal nicht so gut behandelt wurdet im Krankenhaus oder dass ihr nicht mehr so ernst genommen wurdet. Und vielleicht auch hören uns Ärzte, junge Ärzte etc., die uns mal berichten können, wie sich das anfühlt, so diesen Job zu machen und wie sehr sie sich überarbeitet fühlen, würde mich auch interessieren. Dann können wir in einer der nächsten Folgen ja mal drüber sprechen. Schreibt mir doch an info@bastianbielendorfer.de. Ich würde mich freuen, ich versuche das in Bali dann mal zu lesen. Und vielleicht in der nächsten Folge nach dieser dann mal drüber zu sprechen, was so die Erfahrungen der Leute sind.
Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Als ich in der Bar gearbeitet habe damals, noch eine kurze Story, da hatte ich einen Kollegen oder zwei Kollegen eigentlich, die waren Rettungssanitäter und Bro, die waren Vollgas unterwegs. Das war eigentlich, der hat ununterbrochen gekifft, der war Dauerkiffer und dadurch, manchmal sind die mit dem Krankenwagen einfach vorgefahren bei uns an der Bar mit Blaulicht, sind reingekommen, haben sich noch Sandwiches geholt. Ja, also Bruder, der hat dann auch mal einmal zu mir gesagt so, ja, hörst schon, es gibt so Geheimwege. Der hat mir mal einen Geheimweg gezeigt, hat dann gemeint so, hey, wenn du von oben vom Killesberg runterfahren willst, dann gibt es noch einen Weg, den fahren wir dann immer mit dem Krankenwagen. Eigentlich ist es verboten, weil das ist so eine Gartenanlage, wo du dann halt durchfahren musst, aber den nehmen wir dann halt als Krankenwagen. Aber falls du mal eilig hast, hey, die Jungs waren so krass unterwegs, wo ich mir gedacht habe, aber die haben ihren Job 100% ernst genommen. Waren auch immer 100% da. Es war halt aber Studentenzeit. Die haben das so nebenher gemacht als Rettungssanitäter. Aber es war schon heftig so mit Martinshorn und Blaulicht. Die dann manchmal einfach vorgefahren sind.
In der Bar vorgefahren, auch sehr geil.
Das fand ich.
Ist ein absoluter Notfall. Ich bin stark unterhopft, ich bin ein Deutscher, ich brauche das jetzt. Geben Sie mir mal ein.
Ich wurde auf diesem Weg, wo ich diese Abkürzung.
Bist du den dann mal gefahren, oder?
Ja, bin ich gefahren und jetzt halte ich fest, das war während meiner Sportschulzeit. Ich habe unten in Feuerbach gewohnt und die Sportschule war oben beim MTV am Killesberg. Und ich fahre rein, laute Musik, Fiat Punto damals noch, Fenster offen und denke mir so, ja geil, scheiß drauf, Alter, ich fahre da jetzt runter. Und auf einmal, Basti, im Hintergrund, das war, ich habe doch diese Geschichte, wo ich über meine Hand erzähle, dass die vernarbt ist.
Ja, ja.
Ja, und das war circa 3 Wochen danach. Meine Hand war verbunden, ich war aber trotzdem an der Sportschule und ich fahre jetzt genau diese Strecke runter. Und jetzt, Bro, und ich fahre und fahre und es dauert so circa 2 bis 3 Minuten. Musik voll aufgedreht und auf einmal höre ich so im Hintergrund so irgendein Geräusch. So, ich gucke dann in den Rückspiegel, weil das ist ja so eine Gartengegend, wo es halt einen Berg runter geht. Und ich habe mich sehr auf die Straße konzentriert. Auf einmal sehe ich hinter mir, Motto, Blaulicht, Polizei.
Oh.
Aber der Typ ist mir wahrscheinlich schon so 500, 600 Meter hinterhergefahren mit Blaulicht. Ich halt volle Musik an. Irgendwann, und ich konnte da halt nirgendwo halten. Weißt du, und dann bin ich einfach weiter runtergefahren. Der dreht durch, Alter. Das war ein Polizist, der war alleine. Der Hub macht. Irgendwann bin ich dann unten angekommen, da bei Feuerbach. Hab so rechts rangezogen. Der steigt aus, voll aggressiv. Aber richtig. Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Und ist voll durchgedreht. Und ich sag so zu ihm, ich so, ja, Entschuldigung, ich hab's nicht gehört, ich hab Musik laut. Ja, genau, deswegen soll man Musik nicht laut machen. Und ist voll durchgedreht. Dann habe ich gemeint, ich so, ja, okay, es tut mir wirklich leid. Ich habe einen Fehler begangen. Sie wissen, dass Sie nicht durchfahren dürfen. Ich so, ja, es tut mir wirklich leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe eine Strafe verdient, jetzt sagen Sie mir doch, hier ist mein Führerschein, Fahrzeugschein. Sagen Sie mir einfach, was ich zahlen soll und dann ist gut. Ja, so geht das nicht. Warum haben Sie denn die Delle hier? Und ich hatte an meinem Auto, an der Fahrerseite, eine übelste Delle, weil ich Tiefgarage rausgefahren bin und voll gegen die Säule gekracht. Und dann habe ich gesagt, ja, es war ein Unfall. Was ist mit Ihrer Hand? Haben Sie das mit ihr? Ist das wegen Ihrer Hand? Und dann, weil die ja verbunden war, habe ich gesagt, ja, genau, ich habe in meiner Hand gegen mein Auto geschlagen. Deswegen ist das passiert. Wie reden Sie eigentlich mit, du bist ein Arschloch, hat er zu mir gesagt.
Was?
Und ja, ich schwör's dir, der so, du bist ein Arschloch. Ich steig aus, ich so, wie bitte, was haben Sie gesagt? Sie sind ein, und dann hat er sie gesagt, Sie sind ein Arschloch. Und dann habe ich gemeint, so können Sie nicht. Ich schreibe mir jetzt Ihr Nummernschild auf. Und er war ja alleine. Und es war so ein älterer Polizist, die dann wahrscheinlich so zu Leuten nach Hause gehen und so Zeugenvernehmung machen. Kennst du das? Wo man sagt, ja, Michel, geh ich nochmal ganz kurz in die Talleggerstraße 53, da hat jemand eine Anzeige wegen Ruhestörung, nimmst das auf und kommst wieder. Ja gut, ich mach das jetzt. So ein Typ war das. Hey,
oh Gott.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich werde Sie jetzt anzeigen wegen Beleidigung. Und dann der so, du wirst gar nichts machen. Dann hat er meinen Führerschein, Fahrzeugschein einfach mir so entgegengeworfen, ist in sein Auto gestiegen und ist einfach wieder weggefahren. Das war die Begegnung. Ey, wirklich, Basti, ist keine gelogene Story. Es ist wirklich so passiert. Also, ich könnte es jetzt noch viel mehr ausschmücken, weil dieses Gespräch viel länger ging, auch als er im Auto saß, Führerschein, dann hat er, du kennst ja mein Führerscheinbild, wo ich habe ja so Glatze rasiert und mit diesem Gangsterbart und dieser Silberkette. Hast du noch nicht mal, ja, genau.
Und ja, ich habe dich gesehen, sahst du aus zu der Zeit?
Nein, das war aber auf meinem Führerschein drauf. Und dann hat er, das sind Sie doch gar nicht. Ich so, doch, das bin ich. Und so, ich so, gucken Sie doch mal genau. Also es ging ja hin und her. Und der ist halt voll nicht drauf klargekommen, dass ich halt frech war. So, aber hey, ja, das ist halt mit Polizei. Darf sie halt nicht.
Aber jetzt aber ich eine, fand's lustig. Eine Abschlussfrage ganz kurz. Hast du den weggehauen?
Ja, natürlich habe ich den weggehauen. Deswegen habe ich doch die Delle am Auto.
Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Wir grüßen euch aus der Vergangenheit. Wir haben euch lieb. Passt auf euch auf. Schreibt uns, wenn ihr Feedback habt zu dem, was ich vorhin gefragt habe, auf info@bastianbierendorfer.de. Ich würde mich freuen. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Wir haben euch lieb. Schönen Sommer, ihr kleinen Mäuse. Viel Spaß auf der Sommerrutsche.
Genau, und Basti hat noch eine neue E-Mail-Adresse, influencer@bali.com. Also falls ihr noch irgendwelche Sachen an ihn senden wollt und für Werbeverträge auch, influencer@bali.com. Ey, nicht, dass es
Bali-Basti, man nennt mich auch Bali-Basti.
Nee, warte, es war ein Witz. Nicht, dass es jetzt die E-Mail gibt, Alter, und ich kriege eine Anzeige, oder? Darf ich? Ich habe das jetzt frei erfunden. Selber schuld. Es war frei erfunden. Tschüss.